Da sind wir wieder. Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Hier gibt es nicht nur Infos, sondern auch qualifizierte Meinung rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage. Diese Episode ist die Audioversion der Bernecker TV-Sendung Die Woche, dem großen wöchentlichen Themencheck mit Hans A. Bernecker aus dem Redaktionsteam von Die Aktienbörse, also unserem Flaggschiff Börsenbrief. Diese Sendung wurde am 26.08.2020 aufgezeichnet und am gleichen Tag auch bereits im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm veröffentlicht. Und nun Ton ab für diese neue Bernecker Opinion Podcast Episode. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen im Bernecker TV. Meine Damen und Herren, es ist Mittwoch und damit wieder Zeit für den großen Themencheck mit Hans A. Bernecker. Welche Themen erwarten Sie heute? Wir schauen auf die Stimmung der Unternehmen. Wir leuchten auf einen überraschend großen Umbau beim altehrwürdigen Dow Jones. Und wir haben eine Reihe von amerikanischen Highflyer-Aktien auf der Agenda, nämlich konkret Apple und Tesla und außerdem auch eine ganze Reihe von deutschen Titeln. Zum Beispiel Münchner Rück, Continental, Henkel-Vorzüge und auch einige Spezialitäten. Also, ich freue mich, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Gleich geht's los. Hallo Herr Bernecker, grüß Sie.
Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls.
Herr Bernecker, der IFO-Geschäftsklimaindex ist veröffentlicht worden für Deutschland. Der zeigt da einen weiteren Anstieg. Bei den deutschen Einkaufsmanagern scheint das Bild doch etwas verhaltener zu sein. IHS Markit schätzte den Composite Output Index für Deutschland auf 53,7 Punkte nach 55,3 Zählern. Während es im verarbeitenden Gewerbe oder im Industriesektor recht gut aussieht, scheint es doch eine merkliche Temperaturabkühlung zu geben, was den Dienstleistungssektor angeht. Wie ordnen Sie die Stimmungslage bei den Unternehmen ein und was bedeutet das für die kurzfristige Börsentendenz?
Auf kleine Zahlenveränderungen kommt es jetzt gar nicht mehr an. Die V-Formation ist komplett. Mit den Zahlen von IFO, also den Chefzahlen, wie man die beurteilen muss, ist nichts mehr darüber zu diskutieren. Jetzt geht es darum, dass aus diesem Loch heraus die Entwicklung natürlich nicht in diesem Tempo weitergehen kann. Ich habe gesagt, das Tempo wird sich halbieren und damit sind wir wieder im Trend. Am IFO können Sie das gut erkennen. Die Erwartungen haben den Stand vor der Krise erreicht, also letzte Woche Februar. Der Stand ist noch der schlechteste, logischerweise, denn das sind noch die Zahlen der letzten 2-3 Monate. Ich bin damit komplett zufrieden. Jetzt beginnt der Anstieg, je nachdem, welche Branche wie die weiteren Strategien entwickelt und was sie daraus macht. Das ergibt ein ganz anderes Bild für die Börsenbeurteilung branchenseitig. Für die Chemie gilt was anderes als für Auto und für Auto anders als für Banken oder Versicherungen und was auch immer. Und jetzt beginnt das Stockpicking, das klassische Aussortieren der jeweiligen Favoriten als neue Investments.
Herr Bernecker, wir gehen ja langsam in Richtung Herbst. In einer Ermittlung von Euler Hermes vom Juli dieses Jahres war die Rede von einer tickenden Zeitbombe angesichts einer möglichen weltweiten Pleitewelle ab Herbst. Zwei Fragen vielleicht dazu. Ist diese Erwartung realistisch? Und B, natürlich ist es für viele Menschen, Unternehmer und auch Mitarbeiter schwierig jetzt in der Situation. Aber wenn wir uns hier auf die Börse fokussieren, wie stark wären mögliche Effekte für den Aktienmarkt?
Ich habe es ja gerade gesagt, wir haben ja die Aufholjagd hat begonnen. Die Börse hat es exakt 3 Monate vorher gesehen. Sie können den DAX neben alle Indikatoren legen, den Sie wollen. Das gilt für Amerika genauso. Möglicherweise in Amerika mit leichten Verzögerungen, je nachdem, wie sich das da diese Corona-Krise noch weiterentwickelt, auch im Vorfeld der Wahl. Insoweit ist Amerika im Moment schwer einzuschätzen oder mit Unsicherheiten behaftet. Aber auch nicht nur mehr, sondern im Wesentlichen geht es um die Geschwindigkeit der Aufholjagd. Darüber ist demnächst zu diskutieren.
Nun, bleiben wir gleich auch mal in den USA. Die Ikone der Indexwelt, der Dow Jones, wird ordentlich aufgemischt als Folge auch des anvisierten Aktien-Splits von Apple. Salesforce statt ExxonMobil, Amgen statt Pfizer, Honeywell International statt Raytheon Technologies. Was halten Sie von diesen Anpassungen? Was bedeutet das für die Qualität des Dow Jones? Wird der Index damit als solches interessanter, beispielsweise auch gegenüber dem S&P 500?
Naja, kann man nicht so gleich vergleichen, denn S&P hat immerhin 500 Werte drin und der Dow hat nur 30 Werte. Aber es ist eine Modernisierung. Also wenn der größte Energiekonzern der Welt ausscheidet, das ist für mich eine Überraschung, und dafür Salesforce reinkommt, ist das eine Modernisierung. Das gleiche gilt für Amgen gegen Pfizer. Da haben sie ebenfalls eine moderne Pharmazeutikforschung, also Biogenetik, gegen die klassische Pharmazeutik, wie sie Pfizer präsentiert. Also das Ganze ist damit eine moderne Ausrichtung. Die beiden anderen, Honeywell und Raytheon, sind nicht wichtig. Die sind eine Nebenerscheinung, weil sie keine Schwergewichte sind. Insgesamt wird der DAX, der Dow, schlicht interessanter.
Der Name Apple ist eben schon gefallen. Unternehmen der Superlative, kann man hierzu sagen, mit einem Börsenwert laut Tapan von mehr als 2 Billionen Dollar. Damit sind Tagesschwankungen möglich für Apple, was den Gesamtbörsenwert angeht, die dem kompletten Börsenwert von einzelnen DAX-Unternehmen entsprechen. Allein seit dem März-Tief hat die Aktie sich ja mehr als verdoppelt. Bei der Aktie wurde ein Aktiensplit angesehen oder auf den Weg gebracht. Wie sollte man als Anleger mit einer solchen Aktie umgehen? Ist hier die Creme abgeschöpft oder bedeutet ein optisch niedrigerer Kurs nach dem Split dann, dass die Party einfach weitergeht?
Na, darauf haben wir zunächst mal alle spekuliert und das ist ja auch eingetreten, insoweit ist in Ordnung. 2 Billionen Dollar sind zu viel, natürlich zu viel. Das wird sich nicht rechnen. Ein Splitting bedeutet in der Regel, dass natürlich der Markt breiter wird, ist ja klar. Er wird auch zugänglich für kleinere Investoren, das wird sicherlich auch so sein. Aber die Erwartung ist erfüllt und mit jeder Erwartung, die erfüllt worden ist, gibt es erstmal eine Ruhepause. Einfach ausgedrückt, Apple hat sein Soll erfüllt, nun gibt es erstmal eine Wartestellung. Denn Apple ist sicherlich neben Amazon einer der Titel, die nach einer möglichen Veränderung im Weißen Haus auf der Liste stehen, die dann zu einer Aufspaltung der Gruppen oder der Konzerne führt. Dafür gibt es noch in der Vergangenheit einige Beispiele. Ich will das nur jetzt am Rande erwähnen. Der Demokrat Carter brachte es immerhin fertig, unter dem Namen Open Sky die gesamte Luftfahrt der Amerikaner damals neu zu gliedern. Das haben die meisten schon vergessen. Und B wurde auch damals vom gleichen Präsident AT&T in 10 Babybells aufgeteilt, woraus ebenfalls eine völlig neue Landschaft oder Telekom-Landschaft in Amerika entstand, mit allen seinen Folgen. Das Gleiche werden wir demnächst wahrscheinlich für die genannten großen Techs erleben. Wer genau, kann man sich noch überlegen, aber vom Ansatz her ist es richtig. Und das wird dann schon spannend. Viele werden gar nicht sich daran erinnern, welche Kursbewegungen daraus damals für die eben genannten Airlines oder AT&T und die Babybells entstanden sind.
Ja, spannender Rahmen. Der ja dann auch im Prinzip gelten dürfte für andere Player wie Facebook beispielsweise oder auch für Google. Würden Sie diese Betrachtung auch auf diese Titel erweitern? Ist das da auch eine Perspektive, Aufspaltung?
Wahrscheinlich, ja. Facebook ist nun mal ein soziales Netzwerk, das ist ja auch gut so, das kann man nicht aufteilen. Aber der gesamte andere Bereich, nennen wir es jetzt mal unter dem Begriff Dienstleistung oder Service, der ist abspaltbar. Das gleiche gilt bei Alphabet und Google in der gleichen Form. Man muss das auch politisch sehen und vernünftigerweise einordnen. Eine demokratische Regierung wird natürlich näher am Verbraucherinteresse operieren als an dem Interesse der Industrie oder der Finanzwelt. Also wird sie derartige Entrümpelungen oder Konzentrationen, wie sie jetzt entstanden sind, versuchen zu entzerren. Das war ja damals auch das Argument. Im Übrigen war das auch das Argument vor knapp 100 Jahren, Standard Oil of New Jersey, also den sogenannten Rockefeller-Konzern, auseinandergenommen zu nehmen, woraus damals 8 Gesellschaften entstanden sind. Und damit wurde der Ölmarkt damals dereguliert, aufgeteilt. Also das macht Sinn und voraussichtlich wird das auch die Absicht sein, der Demokraten das durchzuführen. Insbesondere mit einer Mehrheit der Demokraten im Kongress. Also okay. Das wird schon spannend.
Ja. Herr Bernecker, Superlativ, das ist auch ein gutes Stichwort für die nächste Aktie, nämlich Tesla. Die Aktie hat ein astronomisches Kursniveau erreicht. Demnächst soll es ja einen Aktiensplit geben. Damit dürfte der Kurs dann anschließend zumindest optisch wieder etwas akzeptabler und passabler aussehen. Ist bei Tesla eine Fahnenstange gerade angesagt? Wie geht man mit der Aktie um?
Indem man den Split abwartet und einen Stop einführt und damit hat sich das Thema erledigt. Das ist nun mal eine Übertreibung und noch in keiner Börse der Welt meinetwegen 100 Jahre zurück oder wenn Sie wollen 200 Jahre zurück, hat es eine Fahnenstange gegeben, die Bestand hat. Jede Fahnenstange dieser Art wird anschließend reduziert oder wie Sie es ausdrücken wollen, jedenfalls entscheidend zurückgeführt. Eine Bewertung von knapp 400 Milliarden Dollar für Tesla ist Unsinn. Das muss man einfach einsehen. Aber es zeigt Ihnen in besonderer Form, wie ein Mann mit einer Idee, die er permanent alle drei Tage verkauft, irgendwo in irgendeiner Form, mit Technik, ohne Technik, mit Versionen aller Art, einen Markt begeistern kann. Und jeder spielt dann mit. Und das ist die besondere Atmosphäre, die sich heute rund um die Techs entwickelt hat, nämlich, modern gesprochen, auf jeden Fall dabei sein, im Spiel sein. Ich möchte eine Tesla haben, damit ich sagen kann, ich bin dabei. Und so entstehen Blasen dieser Art oder wie man sie nennen will. Ich könnte Ihnen jetzt rückwirkend eine ganze Menge andere Storys dieser Art erzählen. Ich verzichte darauf. Aber der Sachverhalt ist ganz klar. Daran gehe ich überhaupt nicht von ab.
Nun, von der Story-Qualität deutlich schwächer, aber kommen wir doch mal zum deutschen DAX mit drei einzelnen Werten, die charttechnisch irgendwie auffällig sind, und zwar aus dem DAX Münchener Rück. Fangen wir damit mal an. Die Aktie sicherlich nicht unbedingt das kreativste Investment, aber die Charttechnik sieht im DAX-Kontext durchaus passabel aus, zumindest wenn der Ausbruch über den Widerstand bei ungefähr 245 Euro gelingt. Wie ist also aktuell Ihre Einschätzung zu der Aktie von Münchener Rück?
Das gilt eigentlich für alle vier Versicherungen, also Münchener Rück, Allianz, Hannover Rück und Talax. Die sind hervorragend positioniert. Sie haben natürlich in der Corona-Krise auch da und dort im Versicherungsgeschäft verloren, aber natürlich nur zeitlich begrenzt. Ihre Stärke liegt in den Kapitalanlagen, wo sie mit großen Beteiligungen oder großen Quoten von Anleihen arbeiten. Und sie haben in der ganzen Krise allein in Kapitalanlagen und durch die Präferenz der erstklassigen Anleihen, die sie, also Bundesanleihen, eigentlich im Portfolio halten, nichts anderes tun müssen, als nichts als Däumchen drehen und Kurse steigen lassen und möglicherweise auch noch die Dividenden oder die Zinsen zu vereinnahmen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Alle vier sind solide Investments für ein konservatives Portfolio. Nicht sehr witzig, große Dinge passieren nicht. Keiner von diesen Vieren wird irgendwie eine andere Versicherung übernehmen oder irgendwie eine neue Versicherung erfinden oder ein anderes Unternehmensziel realisieren wollen und auch können. Also, sowas kann man als solide Anlage ansehen. Dient der Stabilisierung eines Portfolios für einen Privatanleger, das betone ich. Deshalb bin ich auch in allen diesen vier mit der Aktienbörse dabei, aber mehr auch nicht. Von Fantasie kann nicht gesprochen werden.
Okay, das dürfte wahrscheinlich auch für die nächsten beiden Aktien gelten, die aber trotzdem charttechnisch interessant aussehen. Steigen wir ein mit Continental, aus charttechnischer Sicht ein Hingucker, denn die Aktie hat sich bis zum hartnäckigen Abwärtstrend nach oben vorarbeiten können. Und nun stellt sich die Frage, wie hoch ist aus Ihrer Sicht die Chance für einen technischen Ausbruch? Was lässt sich mit der Aktie anfangen?
Mit Conti lässt sich eine ganze Menge anfangen. Zunächst mal das Aufsplittern des Unternehmens, also der Ausgliederung der Motorentechnik. Dann stellt sich die Frage aus strategischer Sicht, ob das Reifengeschäft unbedingt bei Conti bleiben soll oder ob es nicht ausgliederungsfähig ist mit Börsengang. Ferner haben wir einen Tatbestand, der übersehen wird. Die Familie Schaeffler, Mutter und Sohn, halten immer noch die Mehrheit. Ob diese Mehrheit ist kreditfinanziert mit einem großen Teil. Und es gibt gute Gründe anzunehmen und entsprechende Gerüchte, dass eine Verwertung dieser Mehrheit notwendig wird, aus persönlichen Gründen der Familie, wie eben gesagt. Wer da als Käufer auftreten könnte, weiß ich nicht. Wie man sowas platzieren kann im Markt, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Dazu gehören einige Banken, die das machen könnten, wenn sie wollten. Was in Deutschland leider ja eher eine Seltenheit ist, um aus dieser Klemme herauszukommen. Kurzum, der ganze Komplex Continental ist sehr komplex in der Sache. Und ich schaue mit einiger Spannung hin, wie sich der Kurs in der letzten Zeit relativ positiv entwickelt hat. Obwohl ich die Struktur von Conti, wie ich gerade gesagt habe, nicht optimal finde und auch so nicht dauerhaft machbar sein wird. Einmal von der Kapitalseite, Großaktionär, zum anderen von der Konzeption von Conti als Zulieferer. Also da muss mehr passieren. Ich bleibe eher abwartend am Rande stehen.
Mehr passieren ist vielleicht auch ein gutes Stichwort für die nächste Aktie, die charttechnisch eigentlich ähnlich aussieht, nämlich Henkel Vorzüge. Ist das so ein bisschen das Mauerblümchen im DAX, aber der Kurs hat sich ebenfalls an den Abwärtstrend herangepirscht und damit auch hier die Frage, wie stehen die Chancen für einen Ausbruch, was macht man mit dieser Aktie?
Da müssen wir den Chef fragen, was ihm einfällt. Henkel spart seit 2 oder 3 Jahren, hat solide Finanzen, aber dort fällt nichts ein. Weder auf der Produktseite noch auf der strategischen Seite der Ausweitung der Geschäfte. Es passiert nichts. Das ist höchst solide. Die Mehrheit liegt ja auch bei der Familie. Das ist verständlich. Nur nach vorn gibt es nichts. Es wird defensiv gearbeitet in einer Atmosphäre, wo man offensiv sein muss. Wenn Henkel seine Position in seinen Märkten verteidigen will oder sogar ausbauen will, muss einfach mehr passieren. Anders geht es nicht. Der Wella-Deal hat leider nicht geklappt. Es war der 3. Anlauf. Schade, muss ich sagen. Wäre schön gewesen. Das wäre eine neue Konstellation geworden. Ob es eine solche Gelegenheit zurzeit gibt, kann ich im Moment nicht beurteilen. Denn es gibt ja Produkte, abgesehen vom Klebstoffbrett, wo nicht so furchtbar viel passiert. Diese Märkte sind zyklisch, die sind keine kreativen Produkte, wo man sagen kann, daran sind Erwartungen anzuknüpfen. Hier muss etwas mehr passieren, nämlich die Ausweitung des Produktportfolios im Sinne der bisherigen Erfahrungen und technischen Know-how, über den Henkel ja zweifellos verfügt. Also mehr Kreativität. Sonst gibt der Markt keine Erwartungsprämie. Und darauf kommt es an.
Schauen wir auf eine ganz andere Ecke des Kapitalmarktes oder des Wirtschaftsgeschehens, und zwar den Welthandel. Das RWI meldete in der Schnellschätzung einen merklichen Anstieg beim RWI ISL Containerumschlagindex. Von 110,2 ging es rauf auf 116,2. Das ist nicht mehr weit vom Vorjahreswert entfernt, man mag es kaum glauben. Speziell in chinesischen Häfen hat der Umschlag sogar ein Allzeithoch erreicht und auch andernorts scheint wieder ordentlich Wind in den Segeln zu sein. Wie hoch ist aus Ihrer Sicht die Chance oder wie ist Ihre Einschätzung zu der Aktie von Hamburger Hafen und Logistik?
Hamburger Hafen und Logistik ist eine halbstaatliche Gesellschaft. Großaktionäre sind, also da ist Hamburger Hafen bzw. die Stadt Hamburg. Gesellschaften dieser Art sind für mich nicht sonderlich interessant. Deren Möglichkeiten sind beschränkt. Für Hamburg kommt noch ein hinzu, sie liegt ja nicht am Meer, die Stadt, sondern die liegt ja in der Elbe. Und so sind die Zugangsmöglichkeiten eher beschränkt. Also, Hamburger Hafen profitiert natürlich von dem deutschen Export, vom Exportgeschäft. Darüber kann man nicht diskutieren, da habe ich gar keine Probleme. Nur wesentliche neue Dinge werden nicht passieren. Das Ausbaggern oder die Erweiterung der Elbe ist genehmigt worden, wird schon durchgeführt. Kürzlich war ja der größte Containerfrachter der Welt dort, der mit Mühe und Not überhaupt in den Hafen hinein buxiert werden konnte. Es war interessant zuzuschauen, wie das funktionierte mit diesem Riesenkasten von 166.000 Container, was man sich gar nicht vorstellen kann. Also kurzum, der Rahmen ist konjunkturbedingt, exportbedingt, aber auch nicht mehr. Es gibt Besseres. Wir schauen bitte in die Zukunft. Wer heute investieren will, muss in die Zukunft schauen und sagen, welches Unternehmen ist in der Lage, die zukünftigen Erwartungen, die ja zum Teil sehr anspruchsvoll sind, technologisch, logistisch, wie auch immer, zu erfüllen. Und was tut das Management dafür, dies zu erreichen? Das ist die Frage für fast jedes Investment, das sich heute stellt. Und bei Hamburger Hafen, naja, bin ich nicht aufgeregt, wie Sie merken.
Aber Management ist schon ein gutes Stichwort für die nächste Aktie, auf die wir schauen wollen, nämlich Metro. Neue Köpfe an der Unternehmensspitze können ja mitunter auch neue Ideen und frischen Wind bringen. Schauen wir durch diese Brille auf Metro. Olaf Koch geht vorzeitig per Ende des Jahres. Jetzt wird der Nachfolger gesucht. Metro ist ja ein Riesenkoloss, was den Handel angeht. Man darf wohl unterstellen, dass mit entsprechenden Ideen vielleicht auch doch ein gewisser Gestaltungsspielraum da sein dürfte. Auch im Kontext der Aktionärsstruktur. Wie ist Ihre Einschätzung zu dieser Aktie?
Olaf Koch hat ja seinen Job erfüllt. Das hat er wunderbar gemacht. Der hat Räder verkauft, wenn auch mit Mühe, inklusive Immobilien. Der hat sich von Seconomy gelöst, das ist ebenfalls in Ordnung. Damit ist das China-Geschäft ist verkauft worden. Damit ist die Bilanz einigermaßen wieder im Gleichgewicht. Und nun kann überlegt werden, was mache ich daraus? Das ist nicht das Business von Herrn Koch. Er ist ein Spezialist in Digitalisierung. Aber jetzt geht es bei Metro darum, das gesamte Gebilde, Europas größter Cash- und Carry-Markt, voll zu digitalisieren. Das ist eine Arbeit nicht für einen Vorstandsvorsitzenden, sondern für ein Expertenteam, ganz besonders. Die Situation erinnert mich an 1975 bis 80. Damals stand Metro vor der Situation, mit seinem Riesengeschäft weiterzukommen, wenn sie das Ganze auf Computer umstellen. Das war damals der Begriff. Dafür hat Otto Beisheim, der Chef und Gründer der Firma, einen sehr versierten IBM-Mann geholt, der das ganze Geschäft aufgebaut hat und nun daraus den größten Cash-and-Carry-Markt entwickelt hat. So wurde Metro aufgebaut. Jetzt geht es darum, mit der kompletten Digitalisierung das Gleiche zu erreichen, nämlich Erweiterung des Cash-and-Carry-Geschäftes in die Richtung Lieferdienste. Ich subsumiere das jetzt mal. Nur damit kann Metro eine größere Präsenz im Markt erreichen. Also komplett lieferfähig zu sein, was es bisher ja nicht gibt. Bisher ist ja Abholmarkt. Sie sind ja sicherlich schon mal im Metromarkt gewesen. Das ist eine völlig neue Konzeption und darin liegt die Dynamik. Das wird interessant, möglicherweise durch Zukäufe noch, die vermutlich in einigen Ländern nötig werden. Vielleicht Italien oder Frankreich oder wo auch immer. Also das ist dann schon Perspektive, aber dazu gehört ein strategischer Sinn. Und das war nicht das Geschäft von Herrn Koch, den ich persönlich sogar sehr gut schätze.
Gut, schauen wir auf eine andere Aktie, eine Spezialitätenaktie, auch was das Geschäft angeht, nämlich Dr. Höhnle. UV-Technik lässt sich ja verschieden einsetzen, auch für das Trocknen von Klebstoffen, von Kunststoffen, von Lacken, aber eben auch für die Entkeimung von Oberflächen und sogar von Luft. Und das ergibt natürlich einen spannenden Rahmen, auch im Corona-Kontext. Dr. Höhnle setzt auch auf externes Wachstum. Das gibt ihm nochmal so eine Prise extra Würze. Die Zahlen für die ersten 9 Monate waren nicht unbedingt eine Leuchte, aber das Themenfeld Entkeimung, Desinfektion ist natürlich schon ganz spannend. Was meinen Sie zu dieser Aktie?
Es gibt eine ganze Reihe solcher Spezialfirmen in Deutschland, die zum Teil gar nicht gewusst haben vor der Corona-Krise, über welches Know-how und welches Wissen sie im Einzelnen verfügen. Und die UV-Technik nun im Zusammenhang mit der Corona, sagen wir mal Abtötung oder Beseitigung oder Neutralisierung zu benutzen, war ja ein Zufall. Aber die haben das sofort genutzt, die haben sogar einen kleinen Spezialisten noch dazu gekauft. So ist moderne Unternehmensführung in der jetzigen Zeit. Chancen nutzen, sehen, was möglich ist, was wir möglicherweise selbst als Erfahrung im eigenen Haus haben, um dies dann umzusetzen zu einem erfolgreichen Unternehmenskonzept. Ich bin sicher, Sie können 20 Firmen in Deutschland nehmen, dieser Größenordnung. Die Umsätze liegen ja alle so zwischen 100 und 150 Millionen. Und der Börsenwert von Höhnle liegt bei 240 oder 50 Millionen. Das lässt sich rechnen, immer unter der Voraussetzung, was kann die Firma oder was hat sie bisher gemacht? Was kann sie mit ihrem Know-how und ihrem Produktportfolio weiterentwickeln? Möglicherweise durch Zufälle, wie ich gerade erklärt habe. Und das sind die Investmentchancen von morgen. Im Kleinen. Wir reden nicht über Millionärs oder Milliarden, sondern Unternehmen, die sehr typisch deutsch sind. Mittelstandsunternehmen, die inzwischen schon ganz ansehnlich gewachsen sind.
Okay, damit ist es thematisch nicht weit zur nächsten Aktie, nämlich Deutsche Beteiligungs AG. Die Aktie glänzt mit einer besonders reizvollen Charttechnik innerhalb des S-DAX. Dieser Tage meldete man ja die Absicht, sich an einem Technologieunternehmen im Bereich Embedded Computing zu beteiligen. Es geht um Computermodule im industriellen Bereich und damit letztlich auch um den Digitalisierungstrend. Die Beteiligungsgesellschaft zeigt sich also angriffslustig. Ist das in Kombination mit der Charttechnik ein Investment wert aus Ihrer Sicht?
Das glaube ich schon. Die Frage ist, wie viel Fantasie man da hineinlegen kann. Deutsche Beteiligung operiert ja Teil fürs eigene Buch, Teil für in Fonds und als Verwalter von Fonds. Das ist eine Mischrechnung, die schwierig wird. Da kommt es darauf an, was ich kaufe, wie ich es integriere und wie ich es später wieder verkaufe. Das heißt, Deutsche Beteiligung wird in der Regel immer einen Umschlag in seinem Portfolio darstellen müssen. 3 Jahre, 2 Jahre, 5 Jahre, was auch immer. Und darauf kommt es an. Wie schnell findet das Team von Deutsche Beteiligung Firmen, die interessant sind? B, wie kann ich sie eingliedern? Entweder in Fonds, nebst Management oder in das eigene Portfolio. C, wie finanziere ich das Ganze? Und D, mit welcher Perspektive kann ich arbeiten, sagen wir 3 Jahre. Das ist ja so die Daumengröße für Beteiligungsgesellschaften im internationalen Rahmen. Also, das ist wirklich eine Frage, wie clever und zielstrebig ist das Management. Fühlbar wird dies, um beim Chart zu bleiben, was tut sich in der Aktie? Und in solchen Firmen tut sich immer sehr viel mehr oder lässt sich besser erkennen, wo sie hinmarschiert, wenn Insider, die ja die Zustände besser erkennen können, also Akquisition oder Verkauf von Firmen, sagen wir mal, vorwegnehmen. Deshalb ist die charttechnische Einschätzung einer solchen Firma wichtiger als die Zahlen, die alle 3 Monate vorliegen.
Meine Damen und Herren, nächste Woche steht ein spannendes Event bei uns an, eine Premiere für uns. Ich will an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten. Ich verweise allerdings schon mal auf den Bernecker Newsletter, wo es weitere Informationen geben wird. Wir sind ans Ende des heutigen Gesprächs gekommen. Herr Bernecker, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken und Einschätzungen. Liebe Zuschauer, vielen Dank auch an Sie, dass Sie dabei waren. Danke für Ihre Treue und Ihr Interesse. Ihnen noch einen richtig guten und sehr erfolgreichen Tag. Machen Sie es gut.
Das wünsche ich Ihnen ebenfalls. Gute Zeit.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit diesem Beitrag wird weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Auch sind die Inhalte nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen zu einem Anlagetitel zu verstehen. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch nicht obligatorisch einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hanse A. Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in diesem Beitrag vertretenen Meinungen stellen ausschließlich Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Meinungsänderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Dasselbe gilt für technische Analysen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer bzw. auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in diesem Beitrag besprochen wurden, findet nicht statt. Jedes Investment beinhaltet Risiken. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Selbst ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Entwicklung von Devisenkursen kann im Einzelfall die Performance beeinflussen bzw. belasten. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, können Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Inhalte, die wir selbst über das Internet inklusive Social Media, wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.